Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen und guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört oder seht, zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Gleiche Besetzung wie in den ersten 18 Episoden. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 19. Wir wachsen stetig. Ich bin Robert Gerda, bin Online-Redakteur bei Sky Sport Digital. Und mit mir unser Schalke-Reporter, der große Schlamann. Guten Morgen, Dirk.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen. Wobei, so wunderschön ist er nicht. Mein Sohn ist krank. Boah, ey, das sind immer so Wochen. Aber das Gute ist, Schalke hat frei. Ne, die haben ja frei bekommen bis morgen Nachmittag. Dienstagnachmittag kommen die erst wieder. Dzeko ja auch nach Hause geflogen und so. Das heißt, ist jetzt nicht so wichtig, kann mich ums Kind kümmern. Das ist nicht schlecht.
Ja, Schalke hat eine lange Woche. Eine lange freie Woche von Freitag bis Sonntag.
Aber ich frage mich, wo kommen die freien Tage her? Eigentlich war das doch mal so, für Auswärtsspiele zu null gab es einen zusätzlichen freien Tag. Vielleicht haben sie noch aus der Hinrunde welche über, weil in der Rückrunde, obwohl in Hertha, ne? Nee, war kein Sieg.
War kein Sieg. Nee, da haben sie. Aber zu null, naja.
Nee, geht immer nur einen Tag frei, gibt nur für Auswärtssieg zu null. Aber egal, ist jetzt auch egal. Also Mittwochmorgen erstes Training.
Mittwochmorgen erstes Training, Sonntag dann nächstes Spiel. Und dann, wenn wir ja im Laufe des Podcasts so kommen, sind wir noch öfter Sonntag.
Was ein Einsatz, Kack, oder? Ey, ja. Da haben wir so häufig drüber gesprochen und dann passiert das genau so. Also es haben mich tatsächlich auch echt viele angeschrieben und gefragt, so, ob die DFL das absichtlich macht. Das ist natürlich Quatsch. Also das, wobei man schon sagen muss, also es ist ja so, dass mit dem Osterspiel, das ist natürlich dumm gelaufen, da gibt's halt am Karfreitag einfach keine Partien, deswegen ist alles aufgeteilt auf Samstag und Sonntag, da haben wir einfach, glaube ich, Pech gehabt beim Heimspiel gegen Karlsruhe. Das Heimspiel gegen Münster hat mich auch geärgert, ne? Aber naja, also grundsätzlich ist es so, keiner macht sowas absichtlich, aber da kommen wir nachher ja auch noch zu.
Ja, und sind wir mal, genau, da kommen wir nachher dazu und sind wir mal ehrlich, also wenn du es nicht schaffst, Münster zu Hause zu schlagen an einem Sonntag, dann hast du den Aufstieg irgendwo auch nicht verdient. Also,
nee, das stimmt schon.
Also nichts gegen Münster, die spielen schön Ball und alles, aber ja. Na gut, Dirk, du kriegst ja immer sehr viele wirst sehr oft angeschrieben. Ja. Es gibt viele Nils-Imitationen, aber du hast jetzt auch noch andere Post bekommen. Erzähl mal, was da so reingeflattert ist.
Also erstmal lieben Gruß an Nils, auch sein Fanclub hat mich beim Training begrüßt, aber es gibt auch viele Laufbilder, ne? Also wir machen auf jeden Fall Deutschland und Schalke machen wir fit, weil alle immer laufen gehen während des Podcasts. Ganz frech fand ich übrigens jemanden, der uns hört, während er am Meer entlang joggt. Also, ja, schon ein bisschen frech.
Ja, aber der kann sich jetzt denken, welchen Finger ich gerade hochstrecke.
Apropos frech. Das war gestern, habe ich von ganz vielen bekommen. Ich halte halt meine in die Kamera, ob man das erkennen kann, weiß ich nicht. Also, für alle, die keinen Vodcast gucken, das sind Fotos von unserer Moderationstonne. Wir hatten ja in der zweiten Liga, wenn wir mit Sky unterwegs sind, haben wir so eine Moderationstonne. Da steht der Moderator immer dran. Ne? Und das ist die alte. Also, wir haben jetzt natürlich auch eine neue, die ein bisschen moderner ist. Aber das ist die alte, die abhanden gekommen ist, als Schalke das letzte Mal aufgestiegen ist an diesem denkwürdigen Abendspiel gegen St. Pauli. Und tatsächlich hat diese Tonne den Weg gefunden bis an den Niederrhein nach Förde, wenn ich das richtig gesehen habe. Und diejenigen, die diese Tonne mitgenommen haben, haben die jetzt ins Internet gestellt und wollen die verkaufen. Ja, das ist natürlich, also wenn man sich die Kommentare unter dem Post, der mittlerweile gelöscht ist, durchliest, haben die dann irgendwann auch verstanden, dass das nicht deren Eigentum ist und die das gar nicht verkaufen dürfen. Ne, dass die an dem Abend alle ein bisschen gut drauf waren, alles gut. Es sind ja auch diverse Mikros geklaut worden, der ein oder andere erinnert sich. Die sind auch alle zurückgekommen. Also ich hatte danach, das war ganz interessant, das waren alle ein bisschen überschwänglich, aber im Endeffekt das komplette Equipment war weg. Und da hat der ein oder andere nicht so ganz nachgedacht und als wir im Nachhinein, ich meine, da ist halt einfach ein Schaden entstanden, wenn die Sachen alle weg gewesen wären in einem hohen Tausenderbereich. Und dann hatte ich ja einen Aufruf gemacht und du glaubst nicht, von wo überall diese Richtmikrofone mir zugeschickt wurden, ne? Die waren in ganz Deutschland verteilt. Da haben die Leute wahrscheinlich auch nächsten Morgen so aufgewacht, aufgestiegen und dann denkst du so, was habe ich in meinem Arm? Keine Perle? Nee, ein Richtmikro. Was soll ich damit? Zurückgeschickt. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Naja, also zurück zur Tonne. Die Tonne ist im Internet. Ja, wir haben mittlerweile eine neue Tonne. Trotzdem ist diese Tonne halt, also entwendet worden. Also sie ist geklaut worden, muss man ganz einfach sagen. Und jemand versucht gerade mit einem geklauten Ding Geld zu machen. Wir haben, oder ich habe jetzt diejenigen angeschrieben, die mit Klarnamen da drin sind. Also ich habe die Adresse alles, daher ist es schon ein bisschen spannend. Und habe denen vorgeschlagen, ihr könnt die Tonne gerne verkaufen, aber die Kohle geht komplett natürlich an einen wohltätigen Zweck. An die Schalke-Hilfsstiftung habe ich vorgeschlagen. Allerdings haben sich die Herrschaften bisher nicht getraut, bei mir zu melden. Also hier nochmal der klare Aufruf. Diese Tonne gehört weder euch, noch wird sie irgendwie verkauft werden für euch, sondern wenn wir das machen, machen wir das zusammen und dann geht die Kohle an einen guten Zweck. Und ja, ich glaube, das...
Hey. Da kommt doch wenigstens noch was Gutes raus aus dem Diebstahl.
Da schreibt dann auch, also alle schreiben da drunter, Leute, das Ding ist geklaut, wie könnt ihr damit Geld machen? Und dann schreibt er auch noch, ganz frech, man hätte den Reporter vor Ort gefragt und der hat gesagt, es wäre kein Problem. Das Problem ist, der Reporter an dem Abend vor Ort war ich. Ich habe das gar keinem erlaubt. Also das ist tatsächlich sogar noch ein bisschen frecher. Aber wie gesagt, also wir machen ein Tuch drüber und sagen alles schön, wenn das Ding für einen guten Zweck verkauft wird. Alles andere wollen wir nicht.
Ja, ja, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen. Es ist schon extrem, ja, ich will nicht sagen faszinierend, weil das ist ein zu positives Wort. Es ist schon irgendwie bizarr, wie dreist die Leute mittlerweile sind. Wir haben vorher drüber gesprochen. Am Freitag ist unsere Kollege Britta Hofmann in München in der Allianz Arena auch die Jacke mit Autoschlüssel geklaut worden von ihrem Platz. Der hat dann eben auch einen Aufruf gemacht und hat gesagt, ey, wer auch immer das war, bitte gib's zurück. Und wir vergessen das. Der hat natürlich auch Anzeige erstattet. Da denke ich mir auch, ey, wie kann man da einfach drüber greifen, eine Jacke klauen oder wie kann man ein Mikrofon mitnehmen? Da weiß man doch, das ist nicht meins. Also ist ja was anderes, wenn ich ein Stück Rasen klaue oder so, weil der Rasen eh kaputt ist. Den müssen die eh dann ersetzen. Okay, aber ein Mikrofon oder so eine Tonne, ey, das, ja, also da hört also, bei mir auch das Verständnis tatsächlich auch komplett auf.
Also gut, also ich fand es auch unverständlich. Jetzt so im Nachhinein denke ich, mein Gott, ne, Schalke ist aufgestiegen. Da waren ganz viele auch vielleicht mit 3, 4 Kaltgetränken überfüllt. Aber ganz ehrlich, die Tonne ist bis zum Niederrhein gekommen. Also ich habe keine Ahnung. Also die müssen ja schon mit dem Transporter unterwegs gewesen sein. Oder stell mir so vor, im Zug, weißt du? Mit dieser riesen Tonne, die ist ja, das ist halt so ein Ölfass, ne, so ein großes, und da ist oben ein Tisch drauf geschraubt. Also, naja, egal. Ja.
Also, die müssen mindestens mit dem VW-Bus unterwegs gewesen sein, ja. Weil, also in ein normales Auto kriegst du das ja nicht rein. Also,
nee. Also, wer dafür bietet, ist wahrscheinlich eher für Abholer.
Ja. oder Spedition, aber da kommt wieder großer Porto dazu. Ja. Naja, also hoffen mal, dass die sich noch eines Besseren besinnen und dass das gut ausgeht, genauso wie bei unserer Kollegin.
Wir machen sportlich. Ich habe hier gerade die Tabelle offen, Robert. Das sieht eigentlich ganz geil aus.
Ja. Ich habe die Tabelle auch offen. Was willst du denn? Was willst du
damit? Schalke ist Erster.
Ich weiß.
Und Schalke hat zu Null gespielt.
Also da kommen wir, wenn wir direkt auch sportlich gegen Bielefeld, der nächste Sieg, 1-0, klingt jetzt nicht so deutlich, vielleicht auch nicht so überzeugend, mal sehen, wie wir das Spiel gesehen haben. Dirk, wie hast du denn das Spiel gesehen?
Wir haben am Wochenende ja schon geschrieben und ich weiß, dass du völlig perplex warst, weil ich mich ein bisschen geärgert hatte, das ist auch immer noch so, weil ich immer noch nicht finde, dass die Mannschaft das abruft, was sie kann. Und klar, das Spiel ist 1-0 geworden. Ich will das gar nicht madig machen. Ne? Schalke hat kein Tor kassiert. Schalke ist Tabellenführer. Die Stimmung war super. Das ist von der Tabelle her wahrscheinlich ein richtig gutes Wochenende gewesen. Aber es war so unnötig, dass du hinten raus zittern musstest. Und es war so unnötig, dass du Bielefeld dermaßen viele Möglichkeiten gegeben hast. Ich war ein bisschen erschrocken tatsächlich in den ersten Minuten, wie offen Schalke stand. War auch ein bisschen erschrocken, wie viel Schalke trotzdem auch noch in der zweiten Halbzeit Bielefeld so zugestanden hat, dass sie immer noch am Leben waren. Das ist natürlich klar in so einem Spiel, da geht es mir jetzt auch gar nicht drum, ob Bielefeld irgendwo unten in der Tabelle steht, egal gegen welchen Gegner, wenn es 1-0 steht, dann lässt du bei jedem Gegner die Tür offen. Das war nur so unnötig, ne? Also ich finde den Chancenwucher, der war einfach nicht gut. Und wenn ich jetzt mal auf die Tordifferenzen schaue in der Tabelle, hat Schalke plus 14, Darmstadt plus 19, Elversberg plus 18, Paderborn plus 13, Hannover plus 11. Dir würden diese Tore einfach so gut tun. Schalke spielt die Chancen raus, verwertet sie aber einfach nicht. Und das fand ich echt fahrlässig. Und das fand ich so unnötig, also dieses Spiel am Leben zu halten. Und ganz ehrlich, wenn Kevin Müller nicht da gewesen wäre, wo ich total froh war, für mich bester Spieler, hat mich auch total gefreut, weil er in meinen Augen auch ein bisschen zu Unrecht viel Kritik abbekommen hat. Klar, zwei blöde Pässe, zwei blöde Gegentore, aber der war mit Sicherheit nicht der Schuldige. Der hat Schalke da den Arsch gerettet, weil, mal ganz ehrlich, wenn da nicht Joel Grodowski vorne im Sturm gestanden hätte, sondern ein anderer Stürmer, dann hättest du nach 10 Minuten 1-0 zurückgelegen. Die erste Chance ist abseits, keine Frage, trotzdem, wie Müller den da wegpflückt von der Fußspitze. Ich weiß gar nicht, ob das auch Grodowski war. Aber bei der zweiten Nummer auch, bleibt er lange stehen, ne? Wird abgeschossen. Nee, der bleibt lange stehen in der Situation, macht sich groß. Ich fand den einfach so, so gut. Und deswegen fand ich, das war für mich kein Schreiben, wir sind klarer Aufstiegskandidat. Das war, wir sind gut unterwegs. Das sind so Spiele, meine ich, da kannst du eigentlich ein Zeichen setzen. Da kannst du mal sagen, so, bam, jetzt gewinnen wir mal zu Hause 4-0. Ich sag dir, das Torverhältnis wird hinterher entscheidend sein und dann ist das doof, so ein Spiel so zu spielen.
So, bevor ich antworte, also nur, dass das klar ist, wir sprechen uns nicht ab, der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Wenn wir einer Meinung sind, sind wir einer Meinung, wenn wir verschiedener Meinung sind, sind wir verschiedener Meinung. Für mich war es das beste Spiel der Rückrunde. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich fand erstmal super, dass Schalke anders begonnen hat als zum Beispiel jetzt gegen Magdeburg oder auch in Fürth, nämlich eben nicht dieses aggressive frühe Pressing, weil du eben vor dem Spiel ja bereits wusstest, Bielefeld wird alles weit und hoch. Wenn du da früh presst, dann hauen die dir alle über die Ohren und du bist hinten in Unterzahl. Das finde ich erstmal gut, dass wir einen Trainer haben, der sowas im Vorfeld erkennt. Ich denke mir immer, wenn ich das vorher erkenne, dann müsste eigentlich auch jeder Trainer erkennen, aber trotzdem hatte ich in der Vergangenheit nicht immer den Eindruck.
Die beginnen doch viel zu hoch. Dadurch kommen doch diese beiden Chancen überhaupt erstmal zustande.
Ja, aber also situativ hat man ja schon angegriffen, aber nicht dieses krass. Also wenn du dich mal überlegst, gegen Magdeburg oder auch in Fürth, da haben wir den Gegner ja komplett erstickt gleich zu Beginn. Entschuldigung. Das finde ich erstmal gut, dass wir einen Trainer haben, der darauf erstmal reagiert. Aber dann ist natürlich die Kehrseite, dann brauchst du natürlich ein paar Minuten, bis du dich an diese neue Herangehensweise natürlich gewöhnst. Und Automatismen sind jetzt nicht so einfach Ding, deswegen ein, zwei Mal hat es nicht so funktioniert. Dann kamen diese zwei Chancen zustande, wo eine, wie du ja sagst, abseits ist. Ich finde dann allerdings nach dem Tor, das ein bisschen glücklich ist natürlich, hat Schalke die restliche erste Halbzeit komplett bestimmt, kontrolliert und hätte mindestens noch ein Tor machen müssen. Also Karaman kurz vor der Pause, super Flanke von Aouchiche. Und dann vor allem in der zweiten Halbzeit, also da bin ich bei dir, dieser Chancenbuch hat mich dann auch genervt. Aber da musst du das zweite und das dritte machen und du hattest so viele Chancen. Und ich glaube, wenn Schalke 2-0 führt, glaube ich, geht es 4-0 aus. Weil ich glaube, dass Bielefeld halt nicht, dann aufmachen muss und dass Schalke dann kontert. Aber was mir dann eben gefallen hat, ist, dass man es eben geschafft hat, so wie in der Hinrunde, das eben wegzuverteidigen. Du hast es geschafft, es 2-0 zu spielen. Ich habe in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so viele Bielefelder Chancen gesehen. Ich kann mich noch an diese eine, wo der Bielefelder den Müller umkurvt und dann den Ball in die Mitte spielt.
Aber da muss er auch raus, ne? Da sieht natürlich doof aus, aber er muss raus, weil er da hinten, der hat sonst keinen Gegenspieler gehabt, ne? Also da standen sie wieder kacke, ne?
Da muss ich übrigens sagen, das ist auch eine Riesenleistung von, ich glaube, Eihan, dass er da kein Eigentor fabriziert. Kurucha, ich weiß nicht. Aber ich finde es gut, man hat endlich jetzt mal geschafft, die Null zu halten. Man hat vorne sich Chancen erspielt und es war am Ende, glaube ich, ein Sieg. Du hast zu Hause gespielt, du hast zu Null gespielt, du hast vorgelegt und so weiter gegen einen Gegner, der schon auch ungemütlich ist, muss man halt auch ganz ehrlich sagen.
Aber du hast doch alle Trümpfe in der Hand. Du gehst nach 15 Minuten 1-0 Führung und also das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, ne? Also gar keine Frage. Jetzt
wollen wir, die Chance nicht absichtlich vergeben.
Nein, aber das ist dann aber auch eine Frage. Also jetzt gerade bei Kenan Karaman hat mich das schon geärgert. Im Stadion habe ich das gar nicht so dolle gesehen. Hinterher, also diesen Kopfball, den musst du machen. Wenn er den selber nimmt, er kann den sogar in meinen Augen vielleicht sogar noch ablegen auf Dzeko. Aber als Stürmer willst du den natürlich machen. Dafür macht er da viel zu wenig raus. Und wenn ich jetzt mal so schaue, das Spiel gegen Kiel war mir da auch so in Erinnerung. Da hat er auch die Möglichkeit, ganz frei vor der Kiste, das Ding, also sogar anderthalb Mal in der ersten Halbzeit auch noch, das Spiel schon in eine richtige Richtung zu lenken. Und das macht er da halt nicht. Und auch in der zweiten Halbzeit, ne, den Kopfball. Uff.
Ja, leeres
also,
Tor.
Mir fehlt da dieses, ich habe mal gesagt, dieses Selbstverständnis, das dann einfach wegzuballern. Also die dann einfach 4-0 wegzuballern. Das fehlt mir noch. Und ich glaube eben, dass das im Aufstieg durchaus eine Rolle spielen kann. Gerade auch, was das Torverhältnis angeht. Aber ja, alles gut, ich bin ja total zufrieden.
Also, wir werden ja danach auch zu den Gegnern kommen, zu den Konkurrenten kommen. Da siehst du ja auch, die haben ja auch alle gegen Teams unten gespielt. Also ich glaube, Selbstverständnis und ich glaube auch tatsächlich unten, oben, 2 Punkte mehr, du bist plötzlich Zwölfter, dann bist du plötzlich kein Kellerkind mehr. Also ich glaube, da muss man uns ein bisschen davon verabschieden.
Das stimmt. Aber also ich sage ja immer, Schalke hat eigentlich das Potenzial dazu. Also ich habe am Samstag, sollte ich so einen einordnenden Aufsager, heißt das bei uns ja immer, das ist das Ding, wenn ich davor stehe und hinten raus, dann sage hier, Dirk Kruse ist für Sie vor Ort, ne? Und da habe ich mir überlegt, also da war meine Message eigentlich, Schalke hat in meinen Augen vom Personal her die beste Mannschaft der zweiten Liga. Da bleibe ich auch bei. Also
die beste erste Elf.
Genau. Ja, genau.
Ganzer Kader.
Ja, genau. Ja,
mit den ganzen
okay.
Verletzten
ja,
ist ein bisschen.
Das, ja, okay. Ja, da hast du recht. Aber trotzdem, und die haben das Potenzial dazu, meiner Meinung nach, den Aufstieg aus eigenen, also eigentlich müsste Schalke als Erster durchgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie es so nicht auf den Platz kriegen. Also das sieht schon alles gut aus, ne? Die hatten jetzt auch die Chancen, aber sie haben eben nicht diesen letzten Schritt, die dann alle reinzumachen und dann wirklich auch solche Statements hinzulegen, dass dann alle sagen, ach du Scheiße, wir spielen gegen Schalke, kriegen wir mindestens 4 Stück. Und
ja gut, im letzten Heimspiel gegen Magdeburg hat es funktioniert. Ich meine,
haben so 3 hier auch hinten
Verwertung ist so eine Sache immer. Wie gesagt, ich finde nochmal, zu Null ist erstmal gut, dass man auch weiß, okay, man kann auch wieder so ein Spiel mal über die Zeit bringen in der Hinrunde. Ich kann mich erinnern, so viele Spiele, 1-0 und du wusstest, okay, das Spiel ist in der Bag sozusagen.
Ja, das hast du schon recht.
Das hast du in der Rückrunde gar nicht gehabt, weil du immer wieder dumme Gegentore gefangen hast. Natürlich hat Bielefeld auch Chancen gehabt. Brauchen wir nicht reden. Bielefeld ist zwar Aufsteiger, aber es ist ein ordentliches Zweitligateam aus meiner Sicht, die richtig Power haben, die Intensität haben und so weiter. Die fordern dir schon auch ein bisschen was ab. Die hat auch, und das hast du, ich weiß gar nicht, wie viele Duelle es gab im also Luftzweikampf, ich glaube gefühlt 60, weil die ja alles hoch und weit auf diesen 1,98 Brocken da vorne gespielt haben. Das erstmal so wegzuverteidigen, muss ich auch sagen, auch ohne
Eihahn auch super gemacht. Ja, Eihahn,
auch alle.
Also ich finde ja Eihahn auch den Kopfball, den er macht, dass die Ecke vorbereiten. Ich fand das übrigens gar nicht glücklich, sondern ich fand da, du hast ja gesehen, die Ecken sind ja alle gefährlich. Ne, wir haben ja, mein Gott, wie oft haben wir hier gesessen und haben uns über die Ecken beschwert. Jetzt ist auch Schisch da und du siehst einfach, jede Ecke ist einfach mal fucking gefährlich. Und Eihahn ist in der Luft echt stark. Und ich fand ihn auch generell richtig stark. Du hast natürlich jetzt, der tut mir so leid, weil das eigentlich so undankbar ist, muss man eigentlich sagen, ne? Dass der wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen wird. Schon das zweite Mal die Saison, ne? Der macht in der Hinrunde alles richtig, dann kommt Timo Becker zurück und weil der gesetzt ist, kommt er direkt rein. Obwohl das ehrlich gesagt leistungstechnisch zu dem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt war. Und man muss auch sagen, Nikola Katic hat mich die letzten Wochen, der war natürlich in der Hinrunde überragend, aber ich fand den in den letzten Wochen einfach ein bisschen unglücklich. Jetzt, Eihahn spielt das richtig gut. Das war das, was wir vorher schon gesagt haben. Und er wird definitiv nächste Woche wieder auf der Bank sitzen.
Ja, es ist natürlich bitter für ihn, aber der Typ ist 18 immer noch, glaube ich. Also seine Zeit wird kommen. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeschaut. Also Ulrikis, der 1,98 Brocken von Bielefeld, der hat 30 Luftzweikämpfe geführt. 30.
Wie viel davon hat er gewonnen? Steht er da?
19. Auch? 19. Oh, also trotzdem 63%, aber 11 verloren. Der hat gegen jeden, weil Katic nicht da war, hat er gegen jeden Einkopf Größenvorteil sozusagen. Dass man da trotzdem 11 gewinnt, finde ich schon eine Leistung.
Ist gut. Ja, okay, hast recht.
Und da muss man auch sagen, das hat der Verbund gut gemacht, das hat mir gut gefallen. Ich bin auch bei dir. Müller hat mir super gefallen. Also Karius ist für mich der bessere Torwart. Vor allem im 1 gegen 1. Aber bei Ecken habe ich bei Müller ein besseres Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Der strahlt da so eine Ruhe aus, der pflückt da alles runter, auch bei Flanken. Da habe ich nie den Eindruck, der faustet da, also ist auch ein anderes Torwartspiel. Ja, Karius faustet auch mehr, um da auf Nummer sicher zu gehen, um da Fehler zu minimieren, ist auch in Ordnung. Müller pflückt alles runter, völlig mit einer Bärenruhe da, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und Ayhan Kartic, ja, da sind wir jetzt bei der Frage, ich gehe nicht davon aus, aber dazu kommen wir später noch bei den Fragen, dass wir auf eine Fünferkette wieder umstellen und dann, glaube ich, ist an Kartic kein Weg vorbei. Die Frage ist, ob er halt Ayhan für Kurucay bringt, aber Kurucay hat es auch gut gemacht.
Nein, Kurucay ist auch...
Die kannst du eigentlich auch nicht rausnehmen. Also,
der ist einfach auch vorne, der ist ja bei den Standardsituationen ist der ja auch, der hat ja nicht ohne Grund, ich glaube, weiß nicht, vier Saisontore auch schon oder so, ne?
Ja,
der
ist schon, gut, ich meine, Kartic hat das 1-0 praktisch mit seinem Kopfball, ja auch vorbereitet, Kartic.
Ayhan.
Also der kann ja vorne auch ein bisschen was. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, das werden wir natürlich jetzt erst Mitte der Woche sehen, Dzeko und Ndjai, beide angeschlagen raus. Ja. Da hoffe ich natürlich, dass beide jetzt nichts allzu Schlimmes haben.
So, Dzeko war wieder Rücken, ne? Das sah jetzt so, fand ich so geil, dass die auch ABC-Salbe nehmen. Das kommt man so sehen. Da habe ich nur gedacht, okay, alles klar. Normalerweise kommt ja immer dieser Wunderschwamm, der so drauf gepresst wird, dann läuft da was raus und dann denkst du dir, da muss irgendein Zaubertrank drin sein, weil danach stehen die alle auf. Aber bei Schalke schön die alte ABC-Salbe, so, wo es dann richtig schön heiß wird und man auch nicht mehr duschen gehen kann. Der ist ja gestern nach Hause geflogen. Hat seine Kinder auf jeden Fall hochgehoben. Das hat man im Video von seiner Frau gesehen. Also so schlimm kann es nicht sein. Bei Ndjai fand ich, das war so eine Grätsche. Ich glaube, das sah aus so ein bisschen wie muskulär, ne?
Ja, also, das aber der hat ja auch noch ein bisschen weitergespielt. Ich hoffe mal, also da kommt uns jetzt das, was jetzt bei dem Spiel der Nachteil war, dass Karius eben nicht genug Zeit hat, von Samstagabend auf Freitag noch fit zu werden.
Ist natürlich jetzt
könnte
besser,
jetzt
ne?
natürlich auch bei Karius selber ein Vorteil werden, dass man einen Tag jetzt vielleicht mehr hat zu regenerieren.
Weil wäre natürlich Dzeko, total bitter, ne? Weil du einfach keinen, also der ist einfach so, boah, der war auch wieder so stark, ne? Also, das ist natürlich auch, ja, da merkst du natürlich auch, der hat auch Bock in der Arena zu spielen, ne? Dann holt er die Grätsche raus und das Stadion.
Ja.
Voll geil. Also, ich meine, das ist ähnlich wie Vitali Becker, ne? Der das da auch total aussaugt.
Da musste ich auch schmunzeln, dass es ja einen Medienbericht gab, dass, wenn Schalke aufsteigen sollte, und, also die Bedingung war, Schalke muss aufsteigen und Ndjai muss weiter so konstant spielen, dann würde sich Schalke mit Anderlecht zusammensetzen, sorry, da brauche ich kein Medium, also brauche ich keine Quelle.
Achso, entschuldige, irgendwo nur kurz zu Ndjai, ob es dann wirklich 1,5 Millionen sind, das würde ich dann auch nochmal in Frage stellen. Also mit Sicherheit, also das ist ja jetzt auch keine Frage. Wir hatten am Donnerstag vor der Pressekonferenz auch kurz nochmal mit Muslic gesprochen, hab da auch gesagt, so, ey, hast du schon mal angemeldet, dass du Ndjai auf jeden Fall behalten willst? Und dann sagt er, na klar. Und Juri Mölder stand daneben und hatte gerade irgendwas so in sein Handy geschrieben und guckte dann hoch. Mir hast du nichts gesagt, aber hat dann gelacht, also es war ein Scherz. Na klar beschäftigt sich Schalke mit einem möglichen Transfer, wenn ein Spieler so gut funktioniert. Das heißt ja auch nicht, dass der jetzt in Anderlecht dann wieder funktioniert. Wir haben das ja schon mal besprochen. In Anderlecht hat er halt nicht geklappt, auf Schalke funktioniert er. Also ich sag mal so, die Möglichkeiten, den zu holen, die sind auf jeden Fall da. Ob es dann wirklich nur 1,5 sind oder so, das ist eine andere Frage.
Wird man dann sehen. Bei Dzeko abschließend noch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall nach dem Spiel hat jemand gesagt, dass sich Dzeko relativ früh im Spiel schon was am Rücken gemacht hat. Und ja,
erste Aktion gegen Knoche.
Genau, und dann trotzdem ja bis zur, weiß ich nicht, 85. Minute durchgehalten.
Ja.
Das lässt mich schon hoffen. Bei Ndjai hoffen wir mal, weil ich glaube, dass... so sieht's ja aus, Vitali Becker frühestens nach der Länderspielpause eine Option sein wird.
Ja, wenn überhaupt. Also da bin ich mal gespannt. Also das scheint ja doch dann einfach auch mehr zu sein. Also ich habe ja letztes Mal schon vermutet, dass da wahrscheinlich schon auch die Bänder irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wurden und man das erst nicht sehen konnte wegen der Einblutung. Der ist immer mal wieder auf dem Platz, macht so ein bisschen was, aber der ist ja noch nicht mal teilintegriert im Mannschaftstraining.
Ja.
Und also deswegen so
wäre schon gut, weil du hast halt natürlich auch gesehen, also
wie könnte man denn spielen, wenn der Ndjai ausfällt? Ich überlege gerade, wer denn da jetzt noch? Da musst du ja schon wieder entweder Sanchez.
Ja, kannst du nicht. Hast ja sonst niemanden. Auch Porat ist jetzt verletzt. Also müsste ich jetzt nicht, wer da sonst noch. Du hast ja keinen anderen Linksfuß mehr.
Ja, also das, ich glaube, in der Vorbereitung hat Eihahn da mal gespielt auch, aushilfsweise, überlege ich gerade. Oh, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber...
ja gut, ich meine, die Bayern spielen auch mit Stanisic als Linksverteidiger, der ist auch Rechtsfuß. Also klar, aber das Problem ist, Eihahn ist ja nicht mal Rechtsverteidiger, aber... Ja,
vielleicht kann
also,
Krutscheider auch spielen, aber also gut, das sind ungelegte Eier. Ich
ja,
kann Mittwoch,
wollen wir jetzt
Mittwoch,
auch nicht spekulieren, genau.
Mittwochmorgen 10.45 Uhr sehen wir, wer auf dem Platz läuft und wer nicht.
Ja, damit sind wir aber auch schon direkt bei das geht gar nicht.
Nee, ich hab noch was. Ich will noch was loswerden.
Dann
Schiri-Schelte. Schiri-Schelte.
Okay.
Das Geile ist, ich krieg einen Tag vorm Spiel krieg ich von Robert eine WhatsApp, wo drin steht, dreimal darfst du raten, wer Schiedsrichter ist. Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, der, über den wir uns so aufgeregt haben, beim Heimspiel gegen Paderborn war es, ne? Ja. Das war nämlich auch der Schiedsrichter, der damals bei dem Foul von Moussa Sila weder Elfmeter noch rote Karte und der so, ich sag mal, sich sehr, sehr viel Zeit gelassen hat, um in die Review-Area zu gehen. Und das hat mir ja ein bisschen missfallen. So, und ich sag ganz ehrlich, das Tor von Joel Grodowski zum 1:1, was zurückgenommen wurde, absolut zu Recht, das darfst du doch auf dem Platz nicht durchwinken. Das war ein Meter abseits. Wieso kann man das nicht sehen? Das fand ich total erschreckend. Also das habe ich von meinem Platz. Neben mir sitzt jemand, der ist so ein bisschen, der eigentlich bräuchten die gar kein VAR, die könnten den immer fragen. Der sieht alles. Der weiß immer alles. Der sagt immer sofort, nee, war abseits, nee, war das. Der hat so gesagt. Und ich habe es ausnahmsweise auch sofort gesehen. Das passiert nicht häufig, dass ich in der Live-Situation schon erkenne. Das war ein Meter abseits. Das musst du auf dem Feld sehen. Passt so ein bisschen in die Schiri-Diskussion, die wir in den letzten Wochen geführt haben. Also wenn du das als Linienrichter nicht siehst, also sorry. Also bei so, hier, ne, wenn dann siehst du ja hinterher immer dieses Bild, wenn du dann so siehst, dass ihm die Nase so durchguckt oder so, dann sage ich, alles klar, wie soll er das sehen? Aber da war ja nur die Hacke nicht abseits, alles andere war abseits.
Ja, also ist natürlich jetzt, da kann der Schiedsrichter das jetzt nicht sehen, aber der Assistent natürlich. Ich finde übrigens, dass der Schiedsrichter eine gute Leistung gezeigt hat. Ja. Der hat das, also das, da war eine Linie drin, das war jetzt, hat nicht alles durchgewunken, hat aber auch nicht so klein nicht gepfiffen, das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe es auch, ich musste es, weil parallel ja auch meine Augsburger Panther gespielt haben und da musste ich ja da auch ein bisschen aufpassen, deswegen habe ich es ohne Ton ab Mitte der zweiten Halbzeit gehört und da habe ich auch ohne Ton auch gedacht, ey, das ist abseits. Aber und dann, als
das
dann
so lange
jubelt, habe ich auch
also
gedacht,
muss der VR sagen, Alter, habt ihr gepennt? Das war abseits. Fertig. Brauchen wir gar nicht weiter. Brauchen wir noch nicht mal hier dieses Computer-Ding machen.
Ja, sind wir mal also ehrlich, da sind wir dann froh, dass es den VAR gibt, dass selbst wenn es dann falsch gesehen wird,
ja,
und in dem
so
Fall war es ja
ist.
Eine deutliche Fehlentscheidung, dann wird es halt korrigiert. Genau. Und ja, jetzt hatte ich vorher natürlich die perfekte Überleitung auf den nächsten
Entschuldige,
Punkt.
Oh nein.
Sind wir natürlich hier ein bisschen links abgebogen.
Weil ich wieder dazwischen gequatscht habe.
Alles gut. Also der Punkt war der, wir waren bei Jayco und Jai und es ist auch aufgefallen übrigens, dass Schalke sehr spät gewechselt hat. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Optionen auf der Bank wieder weniger sind und unter der Woche gab es ja wieder ich weiß gar nicht, ob man es mittlerweile Pech nennen kann, einfach die Schweizer sagen übrigens Verletzungsechse. Auch ganz interessant, ja. Da war ich nämlich, ich war mal beim Eishockeyspiel und dann
die Hexe kommt.
Stand da dran, ja, die Verletzungshexe hat wieder zugeschlagen und ich denke mir, hä, was? Naja, auf jeden Fall, Schalke hat wieder viele Verletzte, jetzt Porat und Gantenbein, erstmal wieder raus, bei Porat eventuell sogar Saisonende. Das geht halt gar nicht, ne? Also Schalke war gerade wieder fit, hast du mal gemerkt, da hast jetzt immer wieder eine gute Bank und jetzt sind wieder zwei Leute raus. Jetzt haben wir auch diskutiert, was machen wir, wenn ein Jai ausfällt, dann hast du eigentlich keinen Linksverteidiger mehr.
Rechts
wieder.
Auch nicht. Rechts genauso.
Ja,
wenn Becker mal ausfallen würde.
Ja, das sind ja beide
dann,
die Rechtsverteidiger, genau. Ja. Also das ist auch kein Zufall mehr, oder?
Ja, das war ja meine Frage auch letzte Woche an Miron Muslic, der das dann so ein bisschen umschifft hat. Der hatte das ja schon mal, wir hatten ja schon mal das Thema so, ich glaube so Anfang Dezember, wo Lassme dann wieder ausgefallen ist. Da hat er auch gesagt, das sind halt die Spieler, das sind alles Spieler, die wir nicht geholt haben, also er nicht geholt hat, sondern er sagt, man sieht schon ganz klar, das sind alles Spieler, die einfach ein Problem mit ihrem Körper haben. Ne? Christopher Anti-Ajay, Brian Lassme, Adrian Gantenbein, das sind alles Spieler, die immer wieder diese Problematik haben, gerade im muskulären Bereich und deswegen überhaupt auch für Schalke finanziell machbar gewesen sind und das rächt sich natürlich jetzt. Ne? Bei Finn Porat ist es natürlich total, also das ist das ist tatsächlich Pech. Juri Mölder hat uns das Video gezeigt aus dem Training. Der macht halt der rutscht einfach so zur Seite weg quasi. Und dann ist der Muskelstrang gerissen, ne? Also das war jetzt nicht irgendwas, dass der irgendwie sich falsch aufgewärmt hat oder so, sondern der ist einfach auf dem Rasen ausgerutscht.
Ja. Und eine Verletzung, also Porat ist ja die erste Verletzung, das kann ja auch mal passieren, das ist ja nicht
Ja gut, wild. Du hast natürlich schon nur ein, zwei Verletzungen, die halt echt ein bisschen dumm sind und Kreuzbandriss, gut, das sind jetzt bei Spielern mit Pöppel und Matriciani, die jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend sind, aber du hast natürlich trotzdem auch so einen Christopher Anti-Ajay, so einen Brian Lassme oder so, die würden dir halt auch ganz gut tun, ne? Gerade bei so Spielen, wo du den halt reinbringst, der Lassme rennt einfach mal an allen vorbei. Das ist ja, halt schon, absolut. Das ist halt dann schon kacke, ne? Auch so für die, wir haben ja schon gesagt, im Endspurt, es wird darauf ankommen, dass du halt diese Intensität so hochhalten kannst und dann musst du halt auch wechseln können. Da musst du einen angeschlagenen Spieler, einen angeschlagenen Dzeko auch rausnehmen können und wissen, alles klar, da kommt jetzt einer, der das kompensieren kann, und ich finde, Gomis kann das nicht kompensieren.
Ja, ich finde, Gomis wird immer zu schlecht gesehen, ja, also das wirkt man mal hölzern, aber ich finde, der, also du siehst trotzdem, ich sehe da trotzdem Anlagen, also der ist brutal schnell, ich finde, der trifft halt oft auch die falsche Entscheidung, aber wenn der das mal, also eine Entscheidung, an der Entscheidungsfindung kann man arbeiten, an physischen Sachen kann man nicht arbeiten. Du kannst nicht jemanden, der langsam ist, schnell machen. Du kannst jemanden, der schnell ist, langsam machen, aber andersrum geht's halt nicht. Und ich glaube trotzdem, dass Gomis, der braucht halt vielleicht halt jetzt dieses Jahr noch.
Das meine ich aber auch gar nicht, das ist ja gar nicht schlimm. Also ich gestehe jedem Neuzugang, gerade auch, ne, wenn du ein neues Land, neue Liga, das kann nicht immer sofort klappen. Bei manchen klappt super, bei anderen muss man halt auch. Aber aktuell sehe ich ihn halt, würde ich lieber einen Brian Lassme sehen als einen Gomis.
Da will ich auch gar nicht widersprechen. Ich finde trotzdem mit Gomis und mit auch mit Dusan Zilla, das darf man ja auch nicht vergessen, hast du zumindest zwei Optionen in der Offensive von der Bank. Mit Chibara noch eine dritte, der jetzt auch wieder langsam, der hat keine Einsatzzeit bekommen, aber den hätte man theoretisch auch noch. Valentovic, der übrigens jetzt bei der U19 getroffen hat, das ist für mich jetzt kein reiner Offensivspieler, das ist eher so ein Allrounder, würde ich mal sagen, aber hättest du prinzipiell auch noch. Also du hast schon ein bisschen was, und in der Defensive hast du normalerweise Ayhan für die Innenverteidigung plus Sanchez für links oder auch Innenverteidigung. Das heißt, du kommst schon irgendwie über die Runden, und es sind ja jetzt auch nur noch 9 Spiele.
Ja,
aber es wäre schon gut, wenn noch ein bisschen was zurückkommt.
Ja, also Muslic hat ja auch gesagt, bis zur Länderspielpause kommt keiner zurück, ne? Also ich habe vor dem Spiel, ich war ja schon ab morgens da, Freitag, da ist Gantenbein noch gelaufen, auch intensive Läufe, aber das heißt gar nichts, ne? Wenn er im Oberschenkel, vor allen Dingen, es wird ja höchstwahrscheinlich eine bestehende Verletzung gewesen sein, die dann wieder aufgebrochen ist oder so, dann wirst du den wahrscheinlich auch erstmal in Watte packen. Aber das ist schon, also du musst schon gucken, diese Spieler sind alle lieb und nett, ne? Auch ein Brian Lassme, super Typ. Also wirklich ein Bombentyp, Finn Porat ja auch, aber da muss man dann auch echt überlegen, irgendwann, wie viel sind das nochmal? Problem ist ja mal alle noch Vertrag, ne?
Ja. Na gut, dann kommen wir zu den Ansetzungen. Also wir haben uns ja beide aufgeregt.
Auch das geht gar nicht.
Ich habe aber mir mal die Mühe gemacht und mal geschaut, wie spielt Schalke eigentlich so an verschiedenen Standpunkten. Also zu Hause, das ist jetzt, haben jetzt sicherlich auch einige mitgekriegt, 7-mal Flutlicht, 4-mal Freitag, 18:30, 1-mal Freitag, 20:30, 2-mal Samstag, 20:30, 7 Spiele, insgesamt 7 Siege. Also besser geht's
nicht. Freitag 20:30 war wahrscheinlich Saisonauftakt. Das war Saisonstart.
Genau, Auftakt gegen Hertha, genau. Dann am Samstag zu Hause 3 Spiele bisher. Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage. Nicht so ganz so toll. Die Niederlage logischerweise gegen Kiel. Das ist ein Schnitt von 1,33 Punkten. Sonntag zu Hause nur 2 Spiele bisher. Da kommen, wie gesagt, jetzt noch ein paar dazu. Ein Sieg, ein Remis. Also bislang 2 Punkte im Schnitt. Und offen sind jetzt noch 3-mal Sonntag 13:30, 1-mal Sonntag 15:30, das ist der letzte Spieltag, und 1-mal noch unbekannt. Das Spiel gegen Düsseldorf ist ja noch nicht terminiert.
Wenn das kein 20:30-Spiel wird, du.
Schauen wir mal.
Dann bin ich aber sauer.
Haben wir Flutlicht, hat Schalke Flutlicht 5 Spiele gehabt, 2-mal Freitag, beide Freitagsspiele gewonnen, 2 Remis. Und eine Niederlage, die Niederlage war beim Topspiel in Kaiserslautern. Die 2 Remis waren Hertha und weiß ich nicht, noch eins. Ach ja, Hertha und Fürth, logischerweise, genau. Also da sind es auswärts bei Flutlicht nur 1,6 Punkte, aber immer noch okay. Samstag, auch hier, sowohl zu Hause als auch auswärts, ist Schalke Samstag am schlechtesten. 4 Spiele, 1 Sieg nur, 1 Remis, 2 Niederlagen. Und oh. Sonntag nicht ungeschlagen. 4 Spiele, 3 Siege, 1 Niederlage. Also 2,25 Punkte. Samstag nur 1 Punkt. Offen ist hier einmal Samstagabend. Das ist kommende Woche in 2 Wochen in Darmstadt. Einmal Sonntag 13:30 und zweimal noch unbekannt.
2 Spiele
sind noch nicht terminiert. Genau. Also man sieht, Sonntag sind wir jetzt nicht mega gut. Aber Sonntag zu Hause 2 Punkte im Schnitt, auswärts 2,25. Mit dem Schnitt steigst du auf. Samstag ist tatsächlich eher das Problem. Hat mich auch selber überrascht. Hätte ich jetzt auch eher nicht gedacht, weil ich finde, Samstag ist die Atmosphäre trotzdem noch ein bisschen besser in der Arena als Sonntag, zumindest vom Fernseher. Aber ja.
Es ist halt so, also die Abendspiele ist jetzt halt Muslic ja auch gesagt, ne? Wir sind zum Warmmachen reingekommen und dann ist einfach, da spürst du sofort so eine Magie im Stadion. Und man muss ja auch ganz klar sagen, also so Szenen wie gegen Magdeburg hinten mit allem Mann in der Kurve und so. Und jetzt auch, das fand ich übrigens auch ganz geil, das hat Schalke auch das Video gepostet, die stehen ja im Mittelkreis, alle im Kreis, die Spieler, und gucken schon so Richtung Kurve. Und dann gab es irgendwann das Startsignal, dass sie zur Kurve rennen können. Das stelle ich mir irgendwie gerade so vor, so sonntags, nachmittags gibt's das, glaube ich, so nicht. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich viel schöner abends, weil danach halt auch noch Party ist, ne, was mittlerweile vor der Nordkurve da mit dem DJ abgeht und so. Das hast du natürlich sonntags nicht. Aber wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, ne, das gibt eigentlich keine Ausreden. Du musst auch die Sonntagsspiele gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Ich find's halt nur ein bisschen schade. Ich hatte geguckt, also es gibt ja mehrere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, wann an welchem Tag gespielt wird. Na klar, auch Sky RTL wollen natürlich auch, dass ein guter Gegner auch Sonntag spielt. Aber es spielt ja auch ganz großen Part da die Polizei. Ne? Es dürfen ja keine Spiele parallel sein. Und eigentlich, ich habe ganz häufig den Eindruck, dass das nicht eine große Rolle spielt, aber eigentlich sollte ja auch mit beachtet werden, welche Fahrten die Fans auf sich nehmen müssen. Das finde ich tatsächlich, wird ganz häufig nicht beachtet. Weil so ein Spiel Schalke gegen Preußen Münster, ne, das kann auch ein sehr schönes Freitagabendspiel sein, weil da können die Jungs aus Münster auch arbeiten gehen und dann nochmal eben schnell rüberfahren zur Arena. Das verstehe ich dann manchmal tatsächlich nicht so, wie solche Spiele dann wirklich an einem Sonntag sein können oder so. Das war für mich so, Schalke gegen Preußen, hätte ich gesagt, das wäre so ein perfektes Sonntagsspiel. Ich suche jetzt gerade, wen die an dem Tag nämlich stattdessen an einem Freitag gepackt haben.
Ich habe es hier vor mir, Freitag an dem Spieltag, das ist der 30. Spieltag, Kiel gegen Kaiserslautern und Elversberg gegen Karlsruhe. Genau.
Kiel-Kaiserslautern, das ist natürlich super. Also für die Fans von Kaiserslautern, die fahren dann nach der Arbeit los und sind Samstag dann in Kiel und können dann Sky die Bundesliga-Konferenz gucken und die Zusammenfassung vom Spiel. Weißt du, sowas meine ich dann. Also das ist doch für die Fans von Lautern ist das doch totaler Bullshit. Die müssen sich den ganzen Tag freinehmen. Wenn du an den Tag Schalke gegen Preußen setzt, dann haben die Preußen-Fans überhaupt kein Problem. Also weißt du, das denke ich dann immer so. Aber da spielen noch andere Faktoren eine Rolle, aber das kann ich da nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, also insgesamt muss man ja sagen, also bislang 12 Flutlichtspiele, mindestens 1 kommt noch dazu, das wären dann 13. Das ist ja dann trotzdem fast jedes dritte, das ist dann trotzdem in Ordnung, aber ja.
Das Problem ist das jetzt so, ich glaube, Darmstadt hat, glaube ich, gefühlt nur Abendspiele zu Hause, ne? Und die gewinnen die halt auch alle. Aber naja, gut.
Ja, na gut, wir wollen nicht jammern. dann kommen wir, aber Darmstadt ist ein gutes Stichwort, lass uns zur Konkurrenz kommen. Also die Ausgangslage war klar, alle 5 Teams da oben haben Heimspiele gehabt. Alle 5 Teams haben gegen Teams von unten gespielt. Elversberg hat sehr, sehr spät gewonnen durch ein sehr schönes Tor, muss man sagen. Gegen wen haben die gespielt nochmal?
Gegen Magdeburg, oder?
Gegen Magdeburg.
Und Magdeburg war richtig gut unterwegs. Also die zweite Halbzeit war Elversberg deutlich besser, aber Magdeburg hatte richtig dicke Chancen und hätte da was machen können. Ne? Also ich glaube.
Definitiv.
Also das
war noch nicht so wild wie gegen uns, haben auch ein bisschen defensiver gestanden, hat trotzdem ihre Chancen. Also was vielleicht am Ende verdient, kann man nicht sagen. Ich habe es nicht über 90 Minuten gesehen, sondern nur so danach ein bisschen, was man dann gehört hat. Aber auf jeden Fall, wenn du so spät triffst und der Gegner auch seine Chancen hat, auch ein bisschen. Glücklich. Ja. Paderborn hat sogar gepatzt,
Ich war da.
Da kannst du ein bisschen was erzählen.
Ja, das ist schon, also Paderborn ist einfach schon eine geile Truppe, ne? So jung und trotzdem so abgeklärt und schon so zusammen. Also die wissen schon genau, da weiß der eine, was der andere macht. Also da merkst du eigentlich schon auch, ne, das ist ja genau das Paderborner Prinzip. Die holen junge Spieler, die können sich da ganz in Ruhe entwickeln und die haben eine klare Linie, spielen guten Fußball, ne? Und es war so, das ganze Spiel über, Braunschweig war katastrophal in meinen Augen. Und Paderborn hat aber nicht geschafft, die klare Überlegenheit dann wirklich in Tore zu münzen und haben auch ein bisschen Glück gehabt, weil die rote Karte, die Braunschweig bekommen hat, die war zumindest diskutabel. Und das 1:1, was Sven Michel in der Nachspielzeit macht, das war auch diskutabel, hätte auch der VAR einkassieren können. Also da wäre durchaus mehr drin gewesen. Hat mich überrascht, war wohl eine der schlechtesten Leistungen von Paderborn in dieser Saison. Trotzdem halte ich die für eine richtig gute Truppe. Aber also das war jetzt tatsächlich aus Schalker Sicht war es ein bisschen bitter, wie die Schiedsrichter oder wie der Schiedsrichter an diesem Wochenende in Paderborn entschieden hat.
Es war natürlich auch ein Torwartfehler. Also den kann man natürlich auch trotzdem halten. Dann gibt es die Diskussion gar nicht. Also der Treffer von Paderborn.
Ja, aber der Sven Michel tritt halt dem Abwehrspieler auf den Fuß. Der normalerweise alles wegköpft. Der Frenkert ist 14 Zentimeter größer als Sven
ja,
Michel.
Ja, aber was macht
und
der Torwart da?
Also im 5-Meter-Raum. Ja.
Also wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Also so wie der da reinpluppt.
Ja.
Das heißt, also Paderborn hat auf jeden Fall gepatzt und hat jetzt auch nicht super überzeugt, sagen wir mal.
Ja.
Dann Hannover. Erstmal noch Darmstadt. Die haben natürlich gewonnen, aber da muss man auch sagen, die haben einen Doppelschlag direkt nach der Pause gemacht.
Ja.
In der ersten Halbzeit war Kiel die bessere Mannschaft dort. Zumindest alles, was man laut Konferenz mitnehmen konnte. Entschuldigung?
Rote Karte halt, ne?
Genau, und dann kommt die rote Karte und dann macht es natürlich Darmstadt gut, machen dann schnell die zwei Tore und dann in der zweiten Halbzeit hätte es auch noch deutlicher ausgehen können. Aber Kiel war da jetzt auch erste Halbzeit mindestens auf Augenhöhe. Und dann kommt noch Hannover dazu, die haben gegen die ach so schlechten Fürther, wo sich alle Schalke-Fans aufgeregt haben, wie man da nur ein Seit spielen kann, wir haben uns ja auch geärgert, haben verloren und zwar zu weiten Strecken verdient verloren, auch wenn es natürlich noch einen zweiten Elfmeter hätte geben müssen. Allerdings, die haben schon 4 Elfmeter verschossen. Wer sagt, dass der 5. reingeht? Also
ich habe die Statistik gesehen und habe nur gedacht, so wow, es führt gut. Also die hatten in der ersten Halbzeit, ich glaube bis zur 40. Minute hatten die, waren es irgendwie 3:7 Torschüsse. Und der Torwart, der gegen uns ja wirklich schlecht war, hält auch noch einen Elfmeter, weil er stehen bleibt. Überragend. Fand ich ganz süß.
Das Tor, das Hannoveraner Tor war natürlich auch ein Torwartfehler. Spitzer Winkel, kurzes Eck, darf auch nicht rein. Aber also man sieht nur, 5 Teams spielen gegen Teams von unten. Tatsächlich haben nur 2 gewonnen.
Für dich ist die Hertha raus immer noch?
3 haben gewonnen, Entschuldigung.
Für dich ist die Hertha immer noch raus?
Naja, zumindest glaube ich nicht, dass die Schalke noch gefährlich wäre. Das sind jetzt immer noch 10 Punkte bei... Die haben jetzt zweimal gewonnen, aber zweimal in der Nachspielzeit. Ob das zu halten ist, so späte Tore, ich weiß ja nicht. Also, die haben natürlich von oben keinen mehr, ja. Die Teams oben spielen alle noch gegeneinander.
Ja.
Die Hertha von der Qualität, muss man natürlich sagen, ist natürlich immer noch Ding, aber 10 Punkte in 9 Spielen ist schon eine Menge.
Ja, das ist eine Macht. Vor allen Dingen müsste Schalke da auch viel verlieren. Also der nächste Spieltag ist ja interessant, weil wir müssen jetzt immer nachlegen. Ne? Also Schalke legt immer nach. Der Freitag wird ja für Schalke schon Böller interessant. Magdeburg gegen Darmstadt, Fürth gegen Elversberg. Also vom Papier her ist halt eine machbare Aufgabe für beide. Ne, Magdeburg zu Hause echt 3 Niederlagen in Folge, glaube ich. Und Paderborn spielt in Bielefeld. Also Bielefeld fand ich eigentlich gar nicht so schlecht zu Hause.
Und die sind auch heimstark, ja. Also
Hertha spielt zu Hause gegen Bochum, Topspiel. Und ja, Schalke dann Sonntag gegen Hannover. Also ich sag mal so, dieses Spiel gegen Hannover, wenn Schalke das ziehen würde.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn Schalke gegen Hannover gewinnt, ist Hannover raus. Also zumindest, die sind dann raus, also dass die Schalke nicht mehr überholen. Also je nachdem, wie die anderen Teams spielen, vielleicht haben sie dann noch Chance auf Platz 3 oder was weiß ich. Aber ich glaube, wenn Schalke das Spiel am Sonntag gewinnt, dann sind das 8 Punkte bei noch 8 Spielen.
8 Spielen, ja, da muss
also,
schon viel daneben
davon
laufen.
Davon sind ja auch noch mal 4 Heimspiele, also
und das, die spielen alle noch gegeneinander, ne? Also das darf man, alle müssen noch irgendwie nach Darmstadt und so. Also das wird, der Spielplan ist eigentlich, für den Aufstieg ist der eigentlich nichts für schwache Nerven.
Nee, also das ist für Schalke ist das fast ein Elfmeter. Schalke ist nächste Woche auch die einzige Mannschaft, die zu Hause spielt, ja, von den Top 5. Ja.
Also das ist der Vorteil jetzt nur, den musst du aber jetzt auch ziehen, ne? Diesen Vorteil musst du jetzt mal ziehen. Also
Hannover wird trotzdem schwierig. Ich glaube, dass die nicht nochmal so eine Leistung
bringen. Die sind Erster der Auswärtstabelle.
Ja, ja, du hast auch gesehen, was Hannover auch von der Bank nachlegen kann. Ja, der Bundu hat 5 Wochen jetzt überhaupt keine Rolle gespielt, war nicht im Kader, der ist da reingekommen, hat Betrieb gemacht, an dem Schalke ja auch im Sommer interessiert war. Die können das Spiel auch mit ihren Wechseln noch so in ihre Richtung kippen.
Ja. Die sind halt auswärts, das habe ich ja gesagt, Schalke spielt gegen alle von oben, aber gegen alle auswärts, außer gegen die auswärtsstärkste Mannschaft, gegen die spielen sie zu Hause. Also, naja, egal. Aber trotzdem, also wenn du aufsteigen willst, ich glaube ja, muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube, dass Darmstadt die besten Karten hat, weil sie einfach alle zu Hause haben. Die sind zu Hause einfach eine Macht. Ich glaube, Darmstadt ist so, dass die Mannschaft, die Schalke am gefährlichsten werden kann. Habe ich zumindest ist so mein Gefühl. Hannover sehe ich tatsächlich auch nicht so. Elversberg macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich gestehen.
Elversberg weiß ich nicht. Also mich überzeugen die in der Rückrunde. Also die gewinnen zwar ihre Spiele, aber ich finde, das ist nicht mehr das Elversberg der Hinrunde vom Spielfluss. Muss man natürlich auch sehen. Die haben trotz allem darf man nicht vergessen, die haben einen Top-Torjäger im Winter verloren. Das ist trotzdem eine gute Mannschaft, die stehen zu Recht da oben, alles gut. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwie groß abreißen lassen, aber also ja.
Die haben trotzdem 9 Tore mehr geschossen als Schalke, ne? Also die haben halt auch plus 18, Darmstadt plus 19. Also Darmstadt und Elversberg holt Schalke höchstwahrscheinlich von den Toren her nicht ein, von der Tordifferenz. Du hast nur gegenüber Paderborn jetzt eins mehr. Also ich glaube, die Tordifferenz kann echt noch entscheidend werden, gerade weil es so knapp da oben ist.
Ja, also in der Rückrunde hat Schalke übrigens genau dasselbe Torverhältnis wie Elversberg, 13-11. Schalke hat damit 13 Punkte geholt, Elversberg 1 Punkt mehr. Also alles eng beisammen. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, es ist noch ein bisschen hin, es wird spannend bleiben. Und wenn du recht hast und Darmstadt da tatsächlich alles gewinnt, wenn Schalke am Ende Zweiter wird,
ist mir auch egal.
Auch okay. Also,
es wäre nur ganz gut. Also ich habe halt keinen Bock auf so ein Finale am letzten Spieltag. Und dann am besten noch, dass es noch für Braunschweig um was geht und so. Boah, ey, und Relegationen, kann ich dir jetzt schon sagen, werden meine Nerven nicht überstehen.
Ja, du hast aber mitgekriegt, wer am letzten Spieltag gegeneinander spielt, oder? Darmstadt empfängt zu Hause Paderborn, 34. Spieltag.
Nein, guck mal, das wusste ich. Also das ist aber auch, ich bin die Spieltage tatsächlich durchgegangen, aber weil die alle noch so häufig gegeneinander spielen, habe ich das tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Ach, Darmstadt gegen Paderborn am letzten Spieltag, ja. Das
ist
natürlich.
Also wenn Schalke da Dritter ist und nur ein Punkt hinter den anderen beiden, dann hat Schalke es mit einem Sieg am letzten Spieltag zu Hause
gegen Braunschweig. Elversberg spielt zu Hause gegen Münster, ne? Ja.
Ja, es ist alles, ich meine, Münster, da sagt man auch, die haben jetzt auch unglücklich gegen Berlin verloren. Also da gibt's auch, also ich finde auch, da habe ich auch mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der auch Schalke-Fan ist, der sagt, Fürth ist auch kein typischer Tabellenletzter. In einer anderen Saison wären die vielleicht 12. gewesen. Es gibt dieses Jahr einfach kein unten. Es ist eigentlich im Grunde ab Platz, ja, Düsseldorf wahrscheinlich ist es eigentlich ein Mittelfeld schon da. Also, das ist alles, da ist ja nicht viel oben. Jetzt Düsseldorf hat ein paar Spiele gewonnen. Die haben sich jetzt wahrscheinlich gerettet, aber da kann ja keiner sicher sein. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ist ja ähnlich wie in der Bundesliga, wo zwischen Platz, weiß ich nicht, 16 und 12 ein Punkt liegt oder so. Hier in der zweiten Liga genau gleich. Das wird spannend.
Naja, Bochum auf 9 hat 6 vor. Greuther führt auf dem Relegationsplatz.
Ja, was ist das? Das sind 2 Spiele.
Ja.
Also das ist, und ich finde ja auch, dass die Mannschaft unten, also wir haben jetzt vorher über Fürth geredet, wenn man sieht, wie die in Hannover aufgeht, in Hannover, das ist schon auch eine Qualität, dann kriegen die so ein ganz dummes Gegentor, da wieder dann zurückzuschlagen. Natürlich haben die dann Glück, dass die den Elfmeter halten und dass es nicht nur einen zweiten Elfmeter gibt, aber das ist jetzt nicht der typische Tabellenletzte, der dann beim Tabellenvierten spielt.
Ja,
also das war schon beachtlich und Ding. Aber wir waren bei Braunschweig vorher und damit wären wir bei Dat ist geil, weil du hast dich ja vor Spielbeginn auch noch es gibt ja Fans, die sagen ja, Braunschweig ist ja eigentlich Schalke 3. Du hast dich mit ein paar Ex-Schalkern unterhalten und die vermissen das ist, Schalke so ein bisschen, ne?
Ey, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber das war jetzt so mega, weil ich unten in den Katakomben stand und dann kam der Bus von Braunschweig. Und dann laufen einfach nur Schalke an dir vorbei. Ne? Da kommt Nino Tempelmann, der ist zwar verletzt. Dann kommt der Aydin, dann kommt Ron Torben Hoffmann, dann kommt der Sané. Also es war einfach nur, und alle so, ey, wie geht's? Und wie war gestern? Und alle fragten sofort, wie war gestern? Und Ron Torben Hoffmann ist noch stehen geblieben. Übrigens ein ganz feiner Kerl. Ein super lieber Kerl. Und der hat einfach... Ja, der war einfach zur falschen Zeit auf Schalke, ne? Ist ja dann so in diese Mühlen geraten, dieser Kampf zwischen Marc Wilmots, Karel Geraerts und Ben Manga. Und Ron Torben Hoffmann war da dann hinter der Arme, der da rausgeflogen ist. Die gucken alle Schalke, die verfolgen alle Schalke. Was natürlich jetzt überhaupt nicht despektierlich gegenüber ihrem jetzigen Arbeitgeber sein soll. Das war ja bei Steven Skripski und Timo Becker in Kiel auch nie anders. Aber Ron Torben Hoffmann sagte dann, ich habe das gestern gesehen und habe nur gedacht so, boah, ey, das hätte ich auch haben können. Und das hätte ich auch gerne mal erlebt. Also er sagte auch, das Spiel gegen Magdeburg, so in der Kurve da zu stehen und so, dann sitzt du da und dann wirst du auch ein bisschen emotional. Das fand ich irgendwie, das fand ich schon cool, was Schalke mit Spielern macht. Also wie, dass die alle diesen Verein, wenn du einmal da warst, gibt ja auch welche, die irgendwo ne, sagen, ja, das ist klar, aber du merkst ja richtig, dieser Verein, und wie lange war Ron Torben Hoffmann auf Schalke? Sechs Monate? Halbes Jahr, ja. Und das war ein Scheißjahr für ihn, weil ja. Er, wie gesagt, ne, da in die völlig zwischen die Fronten geraten ist, obwohl er gar nichts dazu konnte. Und trotzdem ist da im Herzchen ein Teil blau-weiß gefärbt worden. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, nicht nur für ihn, es war ja für die ganze Mannschaft und für den ganzen Verein, weil es ja kein gutes halbes Jahr, wo er da war, wo er da ja nichts zu gut dazu kann, weil er ja nicht gespielt hat. Aber ja, wir hatten das ja auch vor ein paar Wochen, Monaten mit Marlon Ritter von Kaiserslautern, dass ja Kaiserslautern extra die ganze Anreise umplanen muss, damit Marlon Schalke schauen kann. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche mal drüber gesprochen unter einem Aushieß-Post bei Instagram, kommentiert Harit, passt auf meinen Verein auf. Also das ist jetzt auch kein, also da, wie du sagst, das sind jetzt...
Kolasinac nach dem Dortmund-Ding, sag mal, ne? Nach dem Dortmund-Sieg und Malik Chau in Newcastle, Ivan Rakitic.
Ja, es sind keine Einzelfälle. Es gibt sicherlich natürlich auch Schalker oder Ex-Schalker, die jetzt nicht ganz so positiv auf ihre Zeit zurückblicken. Sicherlich, aber also... Wenn du auch irgendwas von Domenico Tedesco hörst, alles Gute übrigens, der hat nämlich eine Lungenentzündung und ist im Krankenhaus in Istanbul, aber der spricht ja auch immer mit glühenden Dingen über seine Zeit auf Schalke und gefühlt jeder, der mal auf Schalke war, das ist so ein Verein, der lässt dich auch nicht los. Ist außer ja bei uns Fans auch nicht so.
Außer wahrscheinlich Christian Groß, der nicht mehr weiß, dass er auf Schalke war. Der sagt wahrscheinlich, Schalke,
das war jetzt böse.
Ist das ein Kegelverein? Ja.
Okay. Übrigens, also das ist geil dann übrigens natürlich und auch geil haben wir noch gefunden gestern Edin Dzeko, der mit 3 Endgeräten zweite Bundesliga Sky schaut, auch überragend. Also der ist auch komplett angekommen auf Schalke und verfolgt auch die Konkurrenz und so. Auch super natürlich. Wie kommen wir jetzt von Edin Dzeko zum nächsten Thema? Das nächste Thema ist nämlich so, da wo Edin Dzeko vor 20 Jahren hätte spielen können, nämlich in der neuen U21-Liga, die DFL jetzt beschlossen hat, um Nachwuchs, sage ich mal, mehr Chancen zu geben, den Sprung zu den Profis oder wo auch immer hin zu schaffen. Schalke hat sich ja dazu schon geäußert, dass sie das befürworten. Ist das auch das, was Sie wirklich denken?
Ja, also ich glaube, also erstmal finde ich es sehr gut, dass Schalke sagt, wir committen uns mit so einem Vorschlag, weil erstmal, wenn etwas da ist, etwas Neues, finde ich es immer schwierig, dann sofort zu sagen, ist alles Kacke, sondern Schalke sagt, wir machen das erstmal mit, wir finden das gut, wir checken das mal durch. Trotzdem muss man natürlich schon auch ganz klar sagen, dieser Vorschlag kommt ja von eher oder wird wahrscheinlich von Clubs nach vorne geführt, die keine U23 haben. Es haben sich ja schon einige Vereine sehr bewusst irgendwann dagegen entschieden, eine U23 zu haben, also eine zweite Mannschaft, weil das natürlich finanziell und auch vom Aufwand her schon enorm ist. Ne, manche Vereine, wie zum Beispiel der VfL Bochum, haben gemerkt, nee, wir brauchen doch eine, weil du diesen Unterbau brauchst. Es gibt aber auch Vereine, wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg, oder auch, glaube RB Leipzig auch, die sowas nicht haben.
Leverkusen.
Mhm. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn aus deiner U19 die Spieler dann plötzlich rauslaufen. Was machst du mit denen? So, und ich glaube, dass ein durchaus auch ein Problem ist, wenn Jürgen Klopp etwas vorschlägt, da sagst du wahrscheinlich erstmal nicht nein. Ne, allerdings muss man auch, also das ist zumindest, glaube ich, etwas, was man mal beachten muss. Wobei Frank Baumann auch in dieser Kommission saß, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Grundsätzlich ist es so, es geht um 6 Spiele in der Hinrunde, 6 Spiele in der Rückrunde. Das ist überschaubar. In diese Mannschaft dürfen Spieler zwischen 16 und 21 Jahre eingesetzt werden und 3, die älter sind. Und die Vereine, die sich dann melden, wenn die gegeneinander spielen, sind die komplett frei, was Spielort und so angeht. Also sagen wir jetzt mal, Kaiserslautern und Bayern München einigen sich, die spielen auf Schalke. Die Spiele sollen ja erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Ne? Also das wird dann kein großes Tara gemacht. Die spielen dann irgendwo hinten am Parkplatz da, an dem Parkplatzplatz und fertig. Also alles gut und schön, die Idee an sich und das zu machen. Aber ganz ehrlich, aus Schalker Sicht, die brauchen das nicht. Schalke hat einen guten Unterbau, Schalke hat eine gute U23. Es ist auch erwiesen, dass die Jugendspieler viel besser werden, wenn sie unter Seniorenbedingungen spielen. Und das macht die U23 ja in der Regionalliga. Ne? Die spielen ja da unter Seniorenbedingungen. Dadurch entwickelst du dich weiter. Das bringt jetzt nichts, wenn du gegen einen 16-Jährigen spielst. Also ich glaube, ja, unterm Strich ist das eine überflüssige Sache, die gemacht wurde, weil ein paar Vereine sich den Aufwand und die Kosten gespart haben, eine U23 zu machen. Schalke bräuchte das nicht, macht aber mit. Es geht ja nur, richtet sich ja nur an die 36 Vereine erste bis zweite Liga und die können sich bis Juni melden. Und Schalke gibt dem eine Chance. Aber ganz ehrlich, ja, ob das so sinnvoll ist, würde ich jetzt mal eher bezweifeln.
Ja, schauen wir mal, wie es dann wird. Vielleicht ist es ja auch eine geile Sache. Ich habe auch eher, war auch eher skeptisch, ja, aber ey. Mal sehen. Ja. Nicht, wie du sagst, nicht immer alles Neue erstmal verteufeln, sondern ja, erstmal genau abwarten, mal schauen, wie es ja funktioniert. Und dann kann man immer noch ein Urteil machen. Und ja, und wenn man dann sagt, das ist nichts für einen, dann kann man ja auch dann sich vielleicht nach einer Saison wieder abmelden. Also das ist ja dann auch, dann ist man ja nicht 10 Jahre gebunden oder so. Gut, die andere News, die es noch gab unter der Woche, die jetzt tatsächlich nur mit Schalke zu tun hat, das Sommertrainingslager ist ja endlich terminiert. Es ist vom 19. bis zum 26. Juli wieder im Stubaital in Österreich. Letztes Jahr war es vom 7. bis zum 14., also deutlich früher. Ja, warum das so ist, haben wir ja schon öfter mal besprochen. Eigentlich eine sinnvolle Entscheidung, weil es letztes Jahr, weil man da so zufrieden war, oder wie kann man das jetzt interpretieren?
Also ich glaube, dass das jetzt eine ordentliche Entscheidung ist. Also die Bedingungen da waren okay. Es ist mit Sicherheit ein bisschen was anderes als Mittersill, weil alles ein bisschen auseinandergezogen ist. Schalke passt ein bisschen an, nimmt auch ein anderes Mannschaftshotel, hat sich auch ein bisschen an die NRW-Sommerferien angepasst. Die starten nämlich an diesem Wochenende. Vorher ist ja noch an dem Samstag die Mitgliederversammlung. Der Platz war in Ordnung. Das Wetter war halt kacke, da kann keiner was für. Ich fand die Preise im Ort eine Katastrophe. Ich fand das alles viel zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fand ich ehrlich gesagt auch am Trainingsplatz so. Würstchen und Bier, boah, Katastrophe. Also wirklich so Mondpreise, das fand ich echt überhaupt nicht fennnah. Aber ansonsten ist das eine schöne Ecke. Da kann man auch hoch auf den Gletscher fahren. Muss man mal gucken. Und es war halt auch, muss man sagen, der Aufgalopp für diese Saison mit Miron Muslic. Und warum dann da wechseln?
Ja. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, wie es dann ist.
Ob sie da danach noch häufiger bleiben, das würde ich jetzt zumindest mal in Frage stellen. Ich glaube, es gibt ein paar Regionen, die auch Interesse haben.
Ja, immer gut, wenn man dann Optionen hat, klar.
Ja.
Gut, und dann kommen wir, nachdem du mich ja letzte Woche fast dazu verknüppelt hast, dass ich was macht eigentlich, mich um Orlando Engeler kümmere.
Die Ente von Twente, von Twente. Überragend.
Der Kran. Ja, was macht Orlando Engeler? Oder beziehungsweise was hat Orlando Engeler bei uns gemacht? Bei Schalke kam 2008 von Twente für 5,5 Millionen. Nach einem Jahr ging es wieder zurück zu PSV für 4 Millionen. Also ein bisschen Verlust gemacht, aber um ehrlich zu sein, nach der Saison war ich überrascht, dass man überhaupt noch so viel Geld für ihn damals bekommt. War dann noch bis 2013 in Eindhoven, wechselte dann zu Melbourne Heart. Der Verein heißt heute Melbourne City. Nach Australien für ein Jahr und schoss dort, und das ist kein Witz, das Tor des Jahres in Australien 2015. Ach, komm. Und das ist ein richtig geiles Tor. jeder, der das jetzt hört, googelt mal Engela Melbourne Tor oder Engela Melbourne Goal, besser gesagt. Das ist ein Tor aus der eigenen Hälfte, also genauso gewollt, über den Torwart drüber, absolut überragendes Tor. Und hat dann, ist dann 2014, 15 nochmal zu Twente zurück und hat dann seine Karriere beendet. Was hat er insgesamt für Schalke gemacht? 35 Pflichtspiele, 25 davon in der Liga.
Ich sehe das Tor gerade. Ach, du kannst es nicht an. Also, das Lustige ist, er läuft genauso langsam da, wie er auch auf Schalke gelaufen ist. Aber der ist halt so.
Das Tor ist geil.
Und das Geile ist, bei der Jubeltraube, alle Spieler sind kleiner als er. Alle. Ja. Das ist überragend. Das müsst ihr euch angucken.
Ja. Genau. Also 35 Pflichtspiele für Schalke, 25 davon in der Liga, war zu Beginn ja direkt verletzt. Überzeugt hat er, also zumindest mich, nie wirklich, auch wenn es ja Leute gibt, die ein Trikot haben von ihm und auch absolut auf den Jungen schwören. Jeder seins. In der Liga waren es 3 Assists, dazu 2-mal gelb, 1-mal gelb-rot und 1-mal rot wegen Schiedsrichterbeleidigung. Sein einziges Tor für Schalke war im UEFA-Pokal, UEFA Cup, Entschuldigung, bei Racing Santander zum Endstand von 1-1. Was hat Orlando Engela seitdem gemacht? Er hat fast direkt nach Karriereende ist er in eine Beratungsfirma SEI schreibt man das, als zweiter Partner eingestiegen. Mittlerweile gibt es dort 3 Managing Partners und die beraten Spieler. Aber die beraten jetzt nicht wirklich viele bekannte Spieler, sondern mehr so, also jüngere Spieler, die gerade so den ersten Schritt machen wollen. Aktuell haben sie 10 Spieler unter Vertrag. Wie gesagt, größtenteils junge Leute. Ich glaube, der älteste ist 24 oder 25. 5 davon spielen in der ersten Liga. Und wen man vielleicht kennt, ist der Ex-Fortune Miron van Brederode. Der hat letztes Jahr bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Der wird unter anderem von Orlando Engela und seiner Agentur beraten. Er ist auch sehr aktiv bei Instagram. Also wer da mal sehen will, der ist da bei jeder Vertragsunterschrift und so mit den ganzen Spielern, posiert er da immer. Also hat da seinen Erfolg gefunden. Das scheint wohl auch ganz gut zu laufen. Das macht Orlando Engela aktuell.
Jetzt gucke ich gerade, was der für ein Tor geschossen hat gegen Racing Santander. Aber jetzt steht's hier gerade. Ein Flachschuss aus 16 Metern.
Ja,
nach Zuspiel von Jefferson Fafan. Also das... Also ja. Ich kann ja immer nur sagen, mein Arbeitskollege von früher, der liebe Sascha, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens, lieber Sascha, hat den immer genannt und es bewegt sich doch. Und es war ja wirklich, also dass der Typ, also Top Speed wahrscheinlich
15 km/h.
Ich weiß nicht. Also ich meine, der Typ war einfach riesengroß, der arme Orlando. Also ich wünsche ihm alles Gute. Er ist ja auch, also er ist ja Profi geworden, also hat er alles richtig gemacht, aber also, boah.
Also bei Schalke hat das nicht funktioniert.
Gott,
ganz
Gott,
einfach.
Oh Gott, nein. Ey. Also ich so habe auch jetzt, ich habe gerade gesucht, dass ein Fan hatte mir geschrieben und sagte, oh, Orlando Engela, geil, ich habe auch ein Trikot von dem. Das habe ich dir geschickt und du hast geschrieben, das zieht er doch nicht wirklich im Stadion an. Ja. Dann habe ich ihm das geschickt und er hat mir seine Trikotauswahl geschickt und der hat da nur so Kanonen bei gehabt. Also ich muss das nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr, was für Trikots der sich geholt hat. Auf jeden Fall. Die gab
ich glaube,
es alle
Santo
noch.
Santo war auch dabei.
Ja, der hatte auf jeden Fall ein sehr gutes Händchen. Aber da, ich meine, ne, andererseits jetzt im Dzeko kriegt keiner mehr. Orlando Engela hätte wahrscheinlich immer noch von der Stange holen können. Zwei Jahre später.
Apropos Franco Di Santo, ich habe ja hier so eine Schalke-Tasse. Hier ist übrigens Franco Di Santo Unterschrift. Oh. Und fast noch wichtiger, hier oben Hamza Mendil, unser roter Pilz. Und hier direkt drunter Sebastian Rudi. Also die haben sie schön gut aneinander gereiht, die richtigen
coole Tasse.
Granaten auf
Schalke. Die ist bestimmt was wert.
Definitiv, ja. absolutes Unikat sozusagen, nein. Weil wir letzte Woche ja bei Watt geht, Watt macht eigentlich, hatten wir Peter Sendscheid, da habe ich ja erzählt, das war ja der Spieler, der dann 1990 Schalke ja zum Aufstieg geschossen hat. Habe ich jetzt eigentlich auch mal nachgeschaut, was macht eigentlich der Aufstiegstorschütze vom letzten Aufstieg? Rodrigo Salazar, der zerlegt gerade die komplette portugiesische Liga, muss man sagen. Also in den letzten 10 Spielen 10 Tore, 3 Assists insgesamt in der Liga, 23 Spiele, 14 Tore, 4 Assists, davon sind aber auch 9 Elfmeter, aber ist ja, ja egal. Und ja, insgesamt 38 Pflichtspiele diese Saison, 21 Tore und 6 Assists als offensiver Mittelfeldspieler.
Ja, geil.
Also da würde ich mal sagen, da der spielt nicht mehr lange in Braga. Da würde ich mal viel Geld drauf wetten, dass da im Sommer ein Wechsel bevorsteht und da hat Schalke noch eine Weiterverkaufsbeteiligung.
Ja, von 10%.
10%.
Ja, ja, genau.
Also da
ja,
könnte
der war ja schon, ich glaube, der war in St. Petersburg im Gespräch, meine ja, ich. Und das wäre natürlich, ne, das ist natürlich schwierig. Aber da ging es auch um eine sehr hohe Ablöse. Also da könntest du nochmal einen schönen netten Geldregen im Sommer geben. Also, ne, genau, muss man ja mal ein bisschen nochmal das ein oder andere noch abziehen irgendwie. Aber also, man weiß ja auch, was die Engländer zahlen für so einen Zauberfuß, ne?
Ich wollte gerade sagen, also 26 Jahre im besten Alter und ja, Spieler aus der portugiesischen Liga, die da überzeugen, sind ja immer gern gesehen auf der Premier League.
Ich meine, St. Petersburg hat damals sogar so irgendwie 22 Millionen oder so geboten. Nee, ja, rund 15 Millionen stehen im, ja gut, okay, 15 waren es ja, waren doch nicht 22.
Also aber, da würde ich aber denken, das wird jetzt im Sommer mehr. Also nach dieser
ja, dann,
Saison kann
vielleicht
ich
sind es dann doch die 22. Ja, ja, aber also das ist natürlich dann gut, wenn sich das im Nachhinein so auszahlt, ne?
Also Schalke hat ihn ja nur für 6 Millionen verkauft. Da war natürlich aber auch sein Marktwert natürlich deutlich niedriger. Ja, jetzt ja. Ja. Ist das schon deutlich höher. Aber, und jetzt kommen wir, jetzt verraten wir nämlich allen Schalke-Fans, warum sie nicht in der restlichen Saison Hoffenheim die Daumen drücken sollen, weil ach, Schalke könnte nicht nur mit Salazar im Sommer Geld machen, sondern auch mit dem Erfolg der TSG. Dirk.
Mit Ozan Kabak. Also da hat mich ein Fan drauf aufmerksam gemacht tatsächlich. Also vielen Dank an denjenigen. Es ist so, dass Schalke auch bei diesem Spieler, also bei Ozan Kabak, eine Klausel drin hat, dass wenn sich Hoffenheim mit Ozan Kabak für die Champions League qualifiziert, dass Schalke da dann auch einen Bonus ausgezahlt bekommt. Ich habe das nochmal gegengecheckt. Das scheint so zu stimmen. Zwar läuft der Vertrag von Ozan Kabak im Sommer aus, wird aber höchstwahrscheinlich da auch verlängert. Das hat aber wohl keinen Einfluss auf diese Klausel. Das heißt, auch da kann Schalke bei einer Champions League-Qualifikation mit einem Geldregen rechnen. Soweit ich gehört habe, sollen es wohl rund 1 Million Euro sein.
1 Million Euro für einen Spieler, für den man eigentlich keine großen Gedanken mehr verschwendet hat, weil der schon so lang weg war und auch so lang auch wieder verletzt ist, ist natürlich auch sehr positiv. Ja, ist ja jetzt mittlerweile auch wieder Stammspieler.
Ich finde das immer so gut, solche Sachen in einen Vertrag einzubauen. Wie viel Fantasie musst du da haben? Also, ich meine, also Hoffenheim, ganz ehrlich, die werden ja letztes Jahr fast abgestiegen und das ist auch mit Sicherheit ein Verein, bei dem viele Fans traditionell denken und sagen, was hat der in der ersten Liga verloren? Nach dem letzten Jahr habe ich gedacht, alles klar. Und jetzt spielen die dieses Jahr, spielen ja sogar guten Fußball, ne? Und
Ozan
Kabak spielt da auch eine richtig gute Rolle. Also ist ja auch ganz häufig da irgendwie bei Torbeteiligung auch und so. Also da müssen wir mal ein Auge drauf werfen. Kann durchaus sein, dass Schalke da dann auch nochmal ein bisschen profitiert. Wobei ich tatsächlich für Deutschland hoffe, dass sich andere Vereine für die Champions League qualifizieren und Deutschland da repräsentieren und auf Punktejagd gehen.
Naja gut, die Alternativen sind Leverkusen und Leipzig. Ob das so viel besser ist?
Ja, mir geht's ja darum, dass Deutschland weiterhin 4 Plätze da oben behält, ne? Und dann würde ich jetzt mal vermuten, dass Leverkusen deutlich mehr. Aber das ist jetzt also ein anderes Thema.
Ist ja eine andere Diskussion. Thema. Übrigens, andere also Kabak ist 2022 gewechselt. Diese Saison bisher 16 Spiele. Also der ist erst in der Rückrunde aufgekommen, aber schon 4 Tore geschossen. Also in der Bundesliga. Ja, schauen wir mal, wie das dann ausght. Aktuell hat Hoffenheim ja ein kleines Polster und eventuell reicht ja sogar der 5. Platz. Also da könnte Schalke ein kleiner Millionenbonus winken, was natürlich für Schalke super ist. Also 1 Million, einfach so, mit der du ja eigentlich nicht gerechnet hast, sage ich mal, vor der Saison, umso besser. Gut, damit wären wir dann auch schon bei den Fragen.
Ach, schon ist gut, eine Stunde zehn.
Ich wollte gerade sagen, wir sind auch schon wieder deutlich drüber. Sorry, Nils und alle anderen, die laufen. Aber Dirk von FS4, die erste Frage, gibt es schon etwas Neues zur Thematik kommender Trikotsponsor?
Also beim Sponsor wird es nichts Neues geben bis zum Ende der Saison. Da würde ich mich jetzt festlegen. Das hat ganz simplen Grund. Das hängt damit zusammen, in welcher Liga Schalke spielt. Also na klar ist Schalke vorbereitet. Es gibt deutlich mehr Interesse an der Schalker Brust als noch in den letzten Jahren, verständlicherweise. Und ich glaube, gerade in der zweiten Liga gäbe es gar kein Problem, einen Sponsor zu finden. Vielleicht kann man da sogar mit San Minimil, ne? Das war ja eine super Geschäftsbeziehung zwischen beiden. Das hat beiden Seiten sehr geholfen, aber für San Minimil ist die erste Liga einfach finanziell zu groß. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das geht relativ fix. Es gibt auch ein paar mit Sicherheit, die sagen, wir machen erste und zweite Liga, aber Schalke hat ja auch eine Vorstellung, was sie gerne an finanziellen finanziell zurückgespielt werden bekommen möchten. Und da ist es so, die Big Player, die nur erste Liga machen, die richtig Geld bringen, die unterschreiben auch erst, wenn klar ist, dass Schalke in die erste Liga geht. Dementsprechend ist Fahndungsgeschick gefragt, weil du natürlich niemanden verprellen darfst. Aber ich glaube, das macht Schalke ganz gut. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da nichts hören vor dem letzten Spieltag, weil einfach dann erst klar ist, wie Schalke verhandeln kann.
Ja, schauen wir mal, was am Ende dann rauskommt. Erste Liga wäre natürlich super und viel Geld wäre natürlich noch mal besser. Schauen wir mal. Okay,
es
dann
ist
haben
halt
wir noch
in der aktuellen wirtschaftlichen Situation auch nicht einfach, ne? Also da, ja. Es muss ja auch der Name, also der Partner muss ja auch passen. Egal, du wirst ja immer mindestens mal eine Gruppe haben, die laut aufschreien und sagen, oh, wenn wir da aber mal graben, da ist was blöd. Bei San Minimil hat man auch was gefunden, ne? Das wirst du immer haben. Das ist halt so. Das ist das Problem. Und es ist natürlich schon auch immer eine Frage, wie sieht das auf dem Trikot aus, ne? Also bei diesem rosa Ding, das geht jetzt nicht so geil, wie wenn da eine Biermarke draufsteht, die mit dem V beginnt.
Also das mit dem Sponsor, da, also wie das auf dem Trikot aussieht, das verstehe ich noch. Das andere, also wenn es jetzt nicht eine kriminelle Firma ist, und das wird es ja nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich es nicht. Also, aber gut, das muss jeder selbst wissen.
Ja.
Gut, und dann hätten wir noch Matze 202. Wie wäre eure Startelf für den nächsten Spieltag und wieso? Dann sind wir eigentlich auch schon fast ein bisschen beim Ausblick auf Hannover. Mhm. Wie würdest du aufstellen? Würdest du was verändern?
Nein. Also gegen Hannover auf keinen Fall.
Auch Eihan spielen lassen?
Ich würde. Ja, scheiße, das habe ich jetzt nicht bedacht bei meiner Aussage. Kacke. Nee, also. Wahrscheinlich, also an Katic geht ja, glaube ich, nichts vorbei. Ich finde es halt für Eihan so schade irgendwie. Aber nee, eigentlich müsste Katic wieder rein. Was ich mal ganz interessant fände, jetzt nicht gegen Hannover, weil da ist mir das dann vielleicht, ich fände es mal ganz interessant, habe ich ja schon mal gesagt, Ljubicic neben Schallenberg, Elfausi mal eine Pause und vorne rechts Silla. Das ist natürlich dann brutalst offensiv, aber fände ich mal ganz spannend.
Ja, vielleicht in Darmstadt. Also in Darmstadt, wir haben auch vorher nochmal gesprochen, da kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Vielleicht holt sich ja auch Elfausi jetzt auch die fünfte Gelbe, da muss man vielleicht improvisieren. Aber da kann ich mir das dann vorstellen, auswärts mal wieder mit einer Fünferkette. Und eben, man muss halt auch sagen, also Ljubicic hat zwei Tore gemacht, vor allem das wichtige Tor in Fürth. So gefühlt ist er von den Neuzugängen der noch am ehesten nach so seiner Form sucht, was aber irgendwie auch logisch ist, weil er natürlich sein ganzes Leben gefühlt oder zumindest die letzten Jahre immer im Zentrum gespielt hat.
Genau,
6,
deswegen.
8, 10.
Ja, genau.
Und der muss jetzt halt rechts außen spielen, da muss der sich halt dran gewöhnen. Du siehst einfach einen Ausschieß, der auch ein Zentrumspieler ist, aber der auch schon bei Paris oder so immer mal wieder auch außen gespielt hat. Ich finde übrigens Ausschieß überragend. Der kommt da leichter zurecht natürlich. Und Ljubicic mal wieder im Zentrum zu sehen, fände ich auch gut. Ich würde jetzt aber gegen Hannover, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nichts ändern. Also du spielst zu Hause, da musst du oder da kannst du auch Stärke demonstrieren. Du hast jetzt mit der Viererkette auch zu Null gespielt. Ich denke auch, dass der Kollege Katic wieder reinkommt und das hat er sich auch verdient. Und ich bin sicher, dass Eihan auch so seine Spiele kommen wird und dem gehört ja auch die Zukunft, muss man ganz klar sagen. Also ist der mittlerweile schon 19? Ist er noch 18? Weiß ich gar nicht. Aber so abgeklärt, wie der spielt, das ist richtig, richtig gut. Also ich würde da auch nichts verändern. Aber da muss man jetzt auch mal abwarten. Vielleicht kommen noch Verletzungen
19.
dazwischen.
19.
Ja. Ja. Also trotzdem, das ist ja kein Alter. Ja, also spielt wie ein 25-Jähriger, abgeklärt, ohne Ende. Richtig gut. Zu den Tipps kommen wir nachher. Wir haben noch eine Frage. Guten Morgen, Dirk. Vielleicht noch ein Thema für den Podcast. Er ist Schalker durch und durch, schreibt er. Er wohnt aber in der Nähe von Elversberg. und ist da auch des Öfteren und muss sagen, dass er jetzt mittlerweile auch ein Elversberg-Sympathisant geworden ist. Es ist nicht dasselbe wie bei Schalke, aber fiebert trotzdem mit. Und dann ist seine Frage immer, was haltet ihr von solchen Clubs? Muss es immer Tradition sein? Ich finde, finanziell und auch erfolgstechnisch können sich einige Vereine von Elversberg und von anderen Clubs sicherlich auch noch eine Scheibe abschneiden. Dirk, wie ist da deine Meinung dazu?
Also, das sind ja auch dann andere Vereine wie Heidenheim und so. Also, die spielen ja nicht für Knete. Also, für Spielknete, sondern die spielen auch für richtig Knete. Und da sind auch Sponsoren hinter, die auch richtig Geld reinballern. Man darf halt nicht vergessen, dass diese Vereine halt davon profitieren, dass sie halt so, ich sag mal, nicht mega beliebt sind und keine Fanbase haben, ne? Weil da kannst du ganz in Ruhe, da gibt's eine Zeitung, die Jungs können da ganz in Ruhe trainieren, da hast du gar keinen Druck, ne? Und da können die Spieler sich entwickeln, genau wie in Paderborn auch. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, aber ganz ehrlich, als Fußballfan ist das schön, schön Fußball zu sehen, aber ich will Atmosphäre haben, ich will Stadion haben, ich will Typen haben, ich will, ja, ich brauche das und ich, ganz ehrlich, die Kaiserlinde holt mich da null ab. Also auch jetzt, wenn sie es ein bisschen umgebaut haben und so, das ist einfach, finde ich, das hilft mir nichts. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich Vincent Wagner auch vor der Saison, habe ich gedacht, ach, cooler Typ irgendwie, so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie Pierre Brice. Und ne, hat jetzt mittlerweile eine neue Frisur. Ja, da, ne. Und dann dachte ich so, ach, cooler Typ. Muss aber gestehen, dass ich ihn ich habe ihn dann ja auch selbst in Interviews gehabt. Und wenn ich ihn auch in Interviews erlebe, finde ich ihn dann schon auch ein bisschen von oben herab. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Von daher bin ich ehrlich gesagt, so Sympathiebonus kriegt er bei mir nicht. Dann auch mit seinen Aussagen auf der Pressekonferenz auch nochmal so ein bisschen gegen Schalke geschossen, wo ich mir dachte, das hat er überhaupt nicht nötig. Das passte dann nicht so in das Bild, was ich eigentlich von ihm hatte. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, Elversberg muss ich nicht in der ersten Liga sehen und Elversberg, boah, ja, sehe ich jetzt auch von den Aufstiegs, aus dem Aufstiegsrennen ist das wahrscheinlich die Mannschaft, bei der ich sage, boah, da muss ich das nicht unbedingt haben.
Ja, also ich finde es erstmal überragend, was die da machen, ja. Also das muss man auch sagen, junge
Klar,
Spieler, die verlieren
Frage.
Ihren Trainer, die verlieren die halbe Mannschaft,
ja.
holen den Vincent Wagner, genauso wie Paderborn, die verlieren ja auch Kwasniok. Und holen da den Kettemann, der übrigens mir super sympathisch ist.
Geiler
also
Typ,
nicht,
voll
ja.
nett.
Und da merkt man überhaupt keinen Abfall, also ja. Kein Aslani mehr, kein Demar. Und die spielen dann trotzdem weiter ihr Ding. Im Winter verlieren die Ebnu Talib und wird einfach weitergemacht. Das finde ich erstmal überragend. Und jeder Club, auch Heidenheim, die haben auch die Berechtigung, in der Bundesliga zu spielen. Ohne Wenn und Aber. Da wird gute Arbeit geleistet. Heidenheim mit ihrem Trainer Frank Schmidt seit 18 Jahren oder 20 Jahren, wie viel? Überragend. Ich bin auch so, es fällt mir aber schwer, Emotionen, sowohl positiv wie negativ, für so einen Verein zu entwickeln, es sei denn, es gibt da Protagonisten, die mich halt aufregen. Und bei Elversberg, die haben das jetzt tatsächlich geschafft, weil der Vincent Wagner ist halt tatsächlich so, wo ich mir denke, ja, okay, den fand man ja auch dann bei seinem Interview auf Schalke nach dem Spiel, ja, sehr strange. Und ich werde jetzt aber nie Hass, gut, Hass ist eh, ich hab
das ist
eh,
ja Quatsch.
Ich entwickle eh nicht Hass, also das ist ein falsches Ding. Aber ich würde, also ich tue mich trotzdem schwer, Abneigung gegen Elversberg. Aber da muss ich sagen, wenn der Vincent Wagner da so weitermacht, dann schaffen die das noch. Ich brauche solche Vereine dann am Ende auch nicht wirklich in der Bundesliga. Ja, also auf
die
der anderen Seite muss
Produkt
man halt auch
halt
sagen,
auch nicht, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die helfen dem Produkt ja nicht. Wie willst du das Produkt Bundesliga oder Fußball in Deutschland international vermarkten? Und das muss sein. Wenn man international mitstinken will, muss das sein. Das kannst du mit diesen Vereinen nicht.
Ja, aber man muss halt auch sagen, also viele Traditionsvereine, die stehen halt auch da, wo sie sind, weil sie halt auch Fehler gemacht haben.
Ja, klar.
Und
ja,
am Ende sportlich ist es alles fein. Also man hat es ja auch mal gesehen, ich meine, letztes Jahr war es ja so, dass die zweite Bundesliga teilweise mehr Fans in den Stadien hatte als die Bundesliga. Da war ja HSV und Köln noch unten.
Ja, ja.
Und das kann an sich ja nicht sein, ja. Also ja. Das ist halt dann einfach, wirft da auch kein gutes Bild. Auf die Tradition, also da nochmal, die Traditionsvereine sind dann selber schuld. Aber ich meine, in der Bundesliga hast du ja einige so Vereine, sage ich mal, die natürlich ihre Fans haben, aber halt über ihre Stadtgrenzen hinaus. jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da zähle ich jetzt auch so Teams dazu, die man schon länger in der Bundesliga kennt, wie auch Wolfsburg oder. Also zum Beispiel Freiburg ist so ein Beispiel. Ich mag Freiburg, ja.
Stopp! Da müssen wir kurz darüber sprechen. Es tut mir leid an alle Läufer. Hast du das Video gesehen vom Abschlusstraining in Wolfsburg?
Boah, wo der Arnold da was sagt.
Und dann steht die Mannschaft, also die Abschlusstraining, die Wolfsburger Fanszene oder denke ich mal war da und stimmt an, niemals, niemals absteigen, niemals, niemals absteigen. Und die Wolfsburger Medienabteilung filmt das aus der Perspektive hinter der Mannschaft. Die Mannschaft hatte sich so aufgereiht und sollte den Arm hochnehmen und die Faust und dann quasi so das mit abstimmen. Also diese Emotionslosigkeit bei jedem einzelnen Spieler war in diesem Video sowas von zu sehen, zu spüren, wie die überhaupt gar keinen Bock, wie denen alles scheißegal ist, dieser Verein am Arsch vorbeigeht und was da gerade passiert, am Arsch vorbeigeht. Und das war für mich so das Paradebeispiel zu sehen, warum ich als Fußballfan mit so einem Verein nichts anfangen kann. Das muss, jeder, der das nicht gesehen hat, müsste bei X oder so nur mal eingeben, Wolfsburg Abschlusstraining. Ein überragendes Video, das zeigt halt, ne, da fehlt mir halt diese Emotionen, da fehlt mir das, was ich am Fußball geil finde, wo ich gucke und sage, boah, mega, ich gehe in das Stadion rein und bin erstmal platt, riesen Choreo, voll geile Stimmung und alles so, was natürlich auch Druck auf die Spieler ausübt, deswegen funktionieren die kleinen Vereine auch, weil die Spieler sich da entwickeln können, aber das habe ich lieber als sowas.
Ja, ich meine, gut, bei Wolfsburg muss man natürlich auch sagen, warum gehen Spieler nach Wolfsburg? Also die Stadt, naja, die Fans, also geht's halt wegen dem Geld und dann hast du natürlich.
Da gibt's ein Haribo-Outlet.
Ja, und dann hast du natürlich auch genau diese Mannschaft dann, die dann so zusammengestellt ist, wo dann halt, ja, die Emotionen halt ein bisschen auf der Strecke bleiben. Wohingegen bei Schalke, niemand kommt zu Schalke, wenn er woanders das Doppelte verdienen kann. Jetzt lügen wir uns mal nichts vor, aber wenn es dann halt eng ist, spielen halt solche Sachen auch vielleicht mal eine Rolle. Ja, gut. Lassen wir es. Wir sind kein Wolfsburg-Podcast, da gibt's sicherlich auch welche. Und damit kommen wir und machen wir es ganz kurz, weil wir sind echt schon spät.
Oh Mann, ja.
Ausblick Hannover und Tipp. Dirk, fang du an.
Ach, ich befürchte 1-1. Ich befürchte 1-1.
Ich wollte es auch sagen.
Verdammt. Es hat so irgendwie so, also ich denke mir so, boah, du hast die Chance. Ich hoffe, dass sie es irgendwie anders hindrehen. Und ey, ganz ehrlich, ich würde da auch, würde alles für geben, wenn sie unverdient gewinnen. Das wäre mir total egal. Aber ich befürchte, es wird ein 1-1.
Ja, das wäre auch tatsächlich mein Tipp. Ich denke, dass Hannover, das ist ihre letzte Chance, die werden alles geben. Die haben eine gute Mannschaft. Im Hinspiel war es ja eine relativ deutliche Sache. Da waren natürlich auch schon nach 20 Minuten gefühlt alles durch. Schauen wir mal, wenn Schalke in Führung geht, glaube ich, dann könnte es gut aussehen, aber ich habe irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Ja, wir müssen auch personell
aber schauen wir mal. Halt gucken. Also,
mit Gengai und Dzeko.
Ja, trotzdem ein 1-1 wäre für Schalke auch kein Weltuntergang. Da hätte man Hannover weiter auf 5 Punkte gehalten. Mal sehen, ob die anderen alle auswärts, ob die da so viel machen. Aber ein Sieg wäre natürlich schon eine große Chance. Naja, das sei es drum, wir werden es am Sonntag sehen. Wir werden Montag dann nochmal drüber sprechen. Und
Alter, wir haben es geschafft. 1:22. Oh Gott.
Ich weiß es nicht. Naja, dann lass uns jetzt das beenden, weil die Leute verfluchen uns eh schon. Und je länger wir reden, desto länger muss ich auch nachbearbeiten. Also von daher, von meiner Seite, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Adieu und ciao. Und Dirk, du hast das letzte Wort.
Tschüss.
Ciao.
Ich lass noch mal Konfetti regnen hier. Wenn man so macht, dann kommt Konfetti. Nee, irgendwie kann
ja,
man
auch, aber das sieht man, glaube ich,
kann
nicht.
Auch, doch, das sieht man.
Ja, hier sieht man es, aber nicht im echten Bild.
Nein, man sieht das doch. Ich glaube schon. Ich meine, jetzt geht's.
Wir werden mal sehen. Ich werde es dann am Ende überprüfen.
Ciao. Ja. Tschüss.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.